sein.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Es ist ernst. Die ultimative Top 50.
Nehmen Sie es auch ernst.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Eine Ranking-Show des Redaktionsnetzwerks Deutschland.
Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor.
Ich bin ein Ehrlicher.
Dafür vielen besser.
Wir schaffen das. Heute die besten Sätze der Politik.
Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei...
Sexual relations with that
woman. I want you to panic.
Normale Kartoffeln.
Und hier sind ihre Gastgeber.
Auf die Eins.
Geier und Niesmann.
Wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Es war Sommer. Sommer 1963. Alle nannten mich Baby. Irgendwie hat mir das gefallen. Und es war, bevor Präsident Kennedy ermordet wurde, bevor es die Beatles gab und als ich nicht abwarten konnte, der Friedensbewegung anzugehören. Na, wer kennt das?
Baby, das ist hier Dirty Dancing?
Ja, das ist die Eingangsszene von Dirty Dancing. Und damit sind wir mittendrin im Thema historische Zitate, unvergessene Slogans, zeitlose Aussprüche und wir wählen heute die 20 besten davon. Allerdings die Top 20 der besten politischen Sätze aller Zeit.
Genau, wir sind inzwischen angekommen bei den Top 20 der politischen Knallersätze. Wir haben schon viele gehört, so Dinge wie Probleme sind nur dornige Chancen auf Platz 50. Excuse me, I'm not convinced auf Platz 40 und jetzt machen wir weiter mit Platz 20.
Und dafür haben wir einen regelrechten Ehrengast eingeladen, nämlich eine Frau, die die Politik schon seit vielen Jahren aus der allerersten Reihe beobachtet, als Kanzleramtswatcherin der Deutschen Presseagentur der Rheinischen Post und seit über 3 Jahren für das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wer sie nicht aus der Zeitung oder von rnd.de kennt, kennen Sie vielleicht als scharfzüngige Diskutantin von Maischberger, Illner, Klamroth, Mioska und alle anderen. Aber bei uns hier ist sie am besten. Wir begrüßen unsere stellvertretende Hauptstadtbüroleiterin Christina Dunz.
Hallo, ich freue mich sehr.
Und wir starten direkt in die Top 20.
Platz 20.
Es ist nicht der erste Satz eines Bundespräsidenten in unseren Charts, glaube ich, aber es ist der erste Satz von Joachim Gauck. Und der hat ja ein paar schöne rausgehauen. Also mein Lieblings ist, ich bin völlig ungeduscht. Oder wie war das, als er in seiner ersten Pressekonferenz gegeben hat als Kandidat fürs Bundespräsidentenamt. Aber der hier ist ein etwas weitreichenderer. Er lautet:
Unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten, sie sind endlich.
Die Migrationspolitik.
Ich sag kurz, wo er gefallen ist. Am 28. September 2015 zum Auftakt der interkulturellen Woche in Mainz. Also es war eine richtige vorbereitete Rede. Und ja, der Kontext ist klar, ne? Wie erinnerst du dich dran?
Für mich war das die Gegenstimme zu der Migrationspolitik der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wir wissen alle, in der Nacht auf den 5. September hat sie sich dagegen entschieden, die deutschen Grenzen zu schließen und hat Tausende Geflüchtete aus Syrien, die über Ungarn kamen und dann über Österreich versuchten, das Land zu verlassen, nach Deutschland weiterkommen lassen. Und es war schon da absehbar, dass Deutschland damit überfordert sein könnte. Und relativ schnell hat der Bundespräsident Gauck dann einen, wie ich finde, sehr kompromissfähigen Satz gesagt, indem er einerseits ihre Politik nicht konterkarierte und auf der anderen Seite aber gesagt hat, wir müssen auf die Grenzen schauen, also im wahrsten Sinne des Wortes auf Begrenzung schauen.
Platz 19.
Und wir bleiben gleich hochrangig bei Bundeskanzlern und auch da sind wir froh, dass Christina da ist, nämlich sie kennt sich ja aus, auch mit dem Nachfolger von Angela Merkel, Olaf Scholz. Und der Satz, er wurde geäußert am 27. Februar 2022 im Deutschen Bundestag. Und Christina, du kennst ihn, du hast ihn wahrscheinlich schon 100-mal geschrieben.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Das war eine großartige Rede. Zeitenwende hat einen Impuls ausgelöst bei uns damals, die wir im Bundestag saßen, darüber geschrieben haben oder Leute, die am Fernseher waren, die wirklich gedacht haben, da steht einer, der durchschaut die Lage und der nimmt jetzt alle mit und sagt, wir stellen uns jetzt ganz neu auf und wir werden diese Krise bestehen und wir werden Wladimir Putin Einhalt gebieten und wir werden das schaffen. Man darf nicht vergessen, er hatte 3 Tage vorher noch sehr gezuckt, als es auf EU-Ebene um Sanktionen gegen Russland ging. Da hat Deutschland nicht wirklich mitgemacht. Da waren viele andere Länder entsetzt. Auch wir hier in der Redaktion haben das scharf kommentiert. Und dann brauchte die Regierung, wie sie später selber Leute, die daran beteiligt waren, gesagt haben, sie mussten sich einmal schütteln, weil sie die Dimension, diese historische Dimension nicht in den ersten Stunden verstanden haben. Und man muss ja auch noch mal bedenken, dass diese Regierung gerade 2,5 Monate im Amt war und dann überfällt sie die größte Krise, die größte Dramatik mit diesem Überfall Russlands auf die Ukraine seit Bestehen der Bundesrepublik. Scholz trat damals sehr, sehr stark auf, hat die Latte damit sehr hoch gehängt, die Erwartungen, die man an ihn meinte haben zu können als Bundeskanzler. Und diese Latte hat er dann leider seitdem komplett unterlaufen.
Also zu dem zeitlichen Ablauf tatsächlich nochmal. Donnerstag, 24. Februar, in den frühen Morgenstunden überfällt Russland die gesamte Ukraine. Am Abend des 24. hält Scholz eine Fernsehansprache und dann Freitag, Samstag, Sonntag ist die Sondersitzung im Bundestag. Ne? Also es ging dann vergleichsweise doch schnell, wobei man sagen muss, Baerbock hat schon am Morgen des 24. gesagt, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht. Das ist ja im Prinzip ähnlich der Zeitenwende. Das hatten wir auch schon in der vorigen Folge.
Allerdings muss man ja sagen, Scholz' Rede war ja nicht nur dieses Wording, sondern es war ja auch wirklich verknüpft mit sehr konkreten politischen Ankündigungen. Also einmal hat er ja im Bundestag das erste Mal gesagt, okay, wir liefern jetzt auch echte Waffen. Das ging da, glaube ich, damals am Anfang um diese Flugabwehrraketen Stinger, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm, genau. Vorher hatten wir
das sind die man auf der Schulter, glaube ich, hat.
Sogenannte Man-Pads. Ja. Ne? Und vorher hatten wir immer nur gesprochen über Helme, also was ja auch zu scharfer Kritik geführt hat. Und er hat natürlich diese 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr in dieser Sitzung gleich angekündigt und damit ja eine drohende, ja, monströse Debatte über die jahrelange Unterausstattung der Truppe gleich mal ganz elegant abgeräumt. So konnte gleich darüber diskutiert werden.
Was, ja, der Moment muss ja auch krass gewesen sein. Stehende Ovation von der Unionsfraktion. Ja. Also, oder? Da merkt man doch schon, dass das historisch ist, allein daran.
Genau, das war genau der Punkt, an dem man gesehen hat, dass der Bundeskanzler einer Ampelregierung zu dem Zeitpunkt noch in der Lage war, auch das Parlament weitgehend zu vereinen. Und er hatte damals mit dieser Rede sich sehr viel Respekt verschafft und auch für Vertrauen in der Bevölkerung gesagt, dass man so ein inneres Gefühl hat, der wird das irgendwie reißen. Was mir ganz wichtig ist, wirklich eine Stelle in der Beurteilung dieser Regierung, und wir sind jetzt 2,5 Jahre vergangen und wir haben viel an ihr zu kritisieren. Wir kennen den Spruch, hätte Fahrradkette von Per Steinbrück.
Hat sich nicht platziert.
Es ist einfach ein guter Spruch. Es nützt nichts, hätte, wenn und aber. Jedoch. Ohne diesen Krieg stünde diese Ampel nun mal ganz anders da. Das ist, glaube ich, das darf man einfach in der Gesamtschau auch nicht vergessen.
Und es gibt noch einen Kollegen, der an diesem Sonntag im Bundestag dabei gewesen ist. Der Kollege Daniel Brösler von der Süddeutschen Zeitung hat darüber eine Seite 3 geschrieben, hat die ganzen Hintergründe recherchiert und hat für die Geschichte dann den Theodor-Wolff-Preis bekommen und am Ende sogar ein Buch über Scholz geschrieben. Alles ausgehend von diesem Tag und diesem Satz. Und deswegen haben wir ihn auch mal dazu befragt.
Ja, eigentlich ist ja Zeitenwende jetzt gar kein so wahnsinnig origineller Begriff für das, was da passiert ist. Ich glaube, der hat seine Wucht entfaltet aus dem Moment und aus den Ankündigungen, die damit einhergingen und daraus, dass das tatsächlich das Empfinden war, es gibt ein Vorher und ein Nachher und es ist wirklich was Dramatisches passiert und dafür stand dann dieser Begriff, dieser eigentlich einfache Begriff Zeitenwende. Das war ja auch dieser Eindruck, den man damals hatte. Wir legen jetzt einen Schalter um, jetzt wird wirklich alles anders. Wir haben verstanden, dass wir in einer neuen Zeit leben und jetzt stellen wir fest, 100 Milliarden Euro sind gar nicht so viel und es ist schwer, irgendwie die Bundeswehr tatsächlich, wie es der Verteidigungsminister sagt, kriegsbereit zu machen, kriegsfähig. Jetzt ist eigentlich Zeitenwende mittlerweile so eine Latte, die relativ hoch hängt und von der man immer wieder sagen muss, sie hängt höher, als wir sie erreichen können.
Platz 18. Dieser Satz fiel im Dezember 2012. Es gibt, glaube ich, keine Tonaufzeichnungen davon, aber weil es im Wahlkampf war, schon im aufkommenden Wahlkampf, waren Journalisten dabei, als Per Steinbrück, damals SPD-Kanzlerkandidat, bei einer Diskussionsveranstaltung des Politmagazins Cicero sich zum Thema, also eigentlich sollte es um Sozialausgaben gehen, aber irgendwie kam man dann irgendwie auf private Ausgaben und er gab zu Protokoll, hat was mit Genuss zu tun.
Kein Schimmer, weiß ich nicht mehr.
Eine Flasche Pinot Grigio, die nur 5 Euro kostet, würde ich nicht kaufen. Kannst du dich nicht erinnern?
Nee.
Das war aus der Reihe Pannenpeer, ne?
Ja, genau.
Den hast du gecovert. Den
oh Wahlkampf, ja, oder? Ich kann mich gut erinnern, weil das eine Riesendebatte damals war und ich habe die SPD im Wahlkampf damals begleitet. Da
hast du wahrscheinlich viele Punkte auf diesen Satz hier gegeben.
Ich habe viele Punkte auf den Satz gegeben, weil ich mich gerne daran erinnere und das war einer der Auftaktsätze quasi für einen komplett, ich glaube, das war noch im Dezember, noch vor dem Jahreswechsel.
Genau, ja, also fast noch ein Jahr hin bis zur Bundestagswahl.
Ja, und es hatte aber, Steinbrück galt ja eh so ein bisschen als abgehoben und nicht ganz so sozialdemokratisch und er hat dieses Vorurteil, was es gegen ihn dann eh schon gab, danach noch an 2 oder 3 Stellen untermauert und unter anderem hat er sich dann über das Kanzlergehalt geäußert, dass das viel zu gering war. Da hat er sich auf den Sparkassendirektor bezogen, Christian.
Genau, da hat er ja auch völlig recht mit, dass der Sparkassendirektor eben mehr verdient als der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. Und ich finde, dass das von ihm eine völlig richtige Einschätzung ist, dass das Verhältnis nicht stimmt. Das Interessante war nur in diesem Wahlkampf, es hat Merkel insofern so genützt, weil sie über Geld ja nie geredet hat und Merkel auch nicht mit 5 Euro Weinflasche in Verbindung gebracht worden wäre, sondern es gibt nichts Entsprechendes dazu über Merkel.
Die redet über ihre Kartoffelsuppe.
Genau, ja, sie verkörpert null Luxus, weder in ihrer Kleidung noch in ihrem Schmuck noch. Sie hat immer gesagt, ihr Gehalt reicht dicke aus, sie braucht nicht mehr. Also so die ganz bescheidene Dienerin des Landes und auch deswegen in diesem Kontrast ist das so stark auf Steinbrück zurückgefallen, sodass Merkel am Ende sagen konnte, soll der Sparkassendirektor doch mehr verdienen als sie. Sie kommt mit ihrem Geld aus und dann hat sie natürlich auch über den Weg wieder den Punkt gemacht.
Platz 17. Wir haben jetzt schon von einigen Krisen gesprochen, jetzt kommt noch eine Krise dazu. Es ist eine aus dem Jahr 2008 und es ist ein Satz, den Angela Merkel gesagt hat, der auch in den ganzen Rückblicken auf ihre Kanzlerschaft immer vorkommt, bei den wichtigsten Zitaten, die hängen geblieben sind. Aber einer, der eben nicht sofort einfällt, ich lese ihn mal vor, die Kurzfassung ist, ihre Einlagen sind sicher. Mhm.
Ihre Spareinlagen sind sicher,
genau, meinst du? Genau, das war nämlich die Verkürzung. Ja. Also ich habe mal das Transkript rausgeschrieben, da heißt es.
Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
Das hat sie übrigens zusammen mit Per Steinbrück, standen beide da im Kanzleramt.
Genau, man hat es tatsächlich vor Augen.
Ja, ne? Man hat es haben sich auch gestritten vorher. Er hat das mal irgendwann erzählt, er wollte da unbedingt mit hin.
Ne? Ja, logisch. Ja, das war ein super Satz, weil sie hätten das nie erfüllen können. Also wäre es wirklich so gekommen, dass Deutschland alle Spareinlagen hätte absichern müssen oder ausgleichen müssen, wäre dieser Staat gnadenlos pleite gegangen. Und es war ein ganz großer Poker von Merkel mit ihrem Finanzminister, dann in dem sie auch doppelt auftraten. Das war schon wichtig und gut. So zu tun, überhaupt kein Problem, wir zahlen alles. Und damit, es war ja die Finanz- und Schuldenkrise, den Menschen die Sicherheit gegeben hat, lasst mal euer Geld auf dem Konto, das bleibt alles ganz sicher bei euch, denn die Gefahr war ja der Run auf die Banken, dass die Menschen ihr Geld abheben und es dann in Sparstrumpf stecken und der Staat damit nicht mehr arbeiten kann. Also ich würde sagen, es war die größte, klügste, freundlichste Lüge der Kanzlerin, mit der sie diese Krise ja fast maßgeblich eindämmen konnte.
Ja, übrigens hat Thorsten Albig mal erzählt, der spätere Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und damalige Sprecher von Per Steinbrück, dass die Journalisten das am Anfang gar nicht geschnallt haben eigentlich, was die beiden da gesagt haben. Also das Ding ist nicht sofort so hoch geflogen, wie die sich das vorgestellt haben. Und Albig habe danach quasi in Mund-zu-Mund-Beatmung die ganzen Finanzministeriumskorrespondenten der Zeitung angerufen und gesagt, also guckt euch diesen Satz nochmal an, der ist echt ganz gut. So. Und man hat dann erst in der zweiten Rutsche hat das diese Wirkung entfaltet, fand ich. Weiß ich nicht, ob das ein bisschen auch seine eigene Heldengeschichte vielleicht ist, die Albig sich da geschrieben hat, aber ich fand es ganz lustig.
Und auch zu diesem Satz haben wir einen Zeitzeugen gefragt, wie er sich heute daran erinnert, und zwar niemand geringerem als Gerhard Schick. Er war damals Bundestagsabgeordneter und Finanzexperte der Grünen im Bundestag, als die Finanzkrise ausgebrochen ist, als dieser Satz fiel. Und heute arbeitet er für den von ihm gegründeten Verein Bürgerbewegung Finanzwende. Die haben ja auch gerade viel von sich reden gemacht. Also, wie erinnern Sie sich, Herr Schick?
Der Satz, die Einlagen sind sicher, war eine Beruhigungspille 2008 in einem Moment, wo die Kanzlerin und der Finanzminister selbst wohl Angst hatten, dass das Finanzsystem komplett zusammenbricht. Und es stand auch spitz auf Knopf. Umso ärgerlicher ist es, dass die Versprechungen von damals, das System wirklich stabiler zu machen und die Ankündigungen, dass man alles tun wird, dass so etwas nicht nochmal passiert, dass sie nicht eingehalten worden sind. Heute ist das System insgesamt zwar an manchen Stellen anders, aber sicher nicht stabiler. Es ist immer noch im Verhältnis zur Realwirtschaft zu groß und dient vor allem manchen zum großen Geldmachen, aber dient zu wenig der Realwirtschaft und den Kunden.
Platz 16 ist ein Satz, der von einem Politiker der CDU stammt. Der Mann war Ministerpräsident von Niedersachsen und er war später Bundespräsident. Als ein solcher ist er, glaube ich, spektakulär gescheitert. Aber er hat einen Satz hinterlassen,
der heute... Der Islam gehört zu Deutschland.
Genau. Von Christian Wulff, gesagt am 3. Oktober 2010 bei der Rede zum Jahrestag der Deutschen Einheit.
Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
Er war der jüngste Bundespräsident der Geschichte und der kürzeste im Amt, wegen dieser Affäre Wulff danach. Ja, und man muss eben auch sagen, wahrscheinlich hat ihn auch dieser Satz am Ende mit nicht direkt das Amt gekostet, aber viel Unterstützung aus der Union, die er hätte brauchen können in der Affäre.
Wenn man auf die Affäre zurückblickt, was ihm vorgeworfen wurde, was ja zum Schluss meiner Ansicht nach wirklich auch so ein Stück Hetzjagd war, wo es bis zum Bobbycar des Sohnes ging und eine Einladung für eine Übernachtung nicht bezahlt hat. Das sind so Verfehlungen in dem Amt, die sind nicht schön, aber die hätten ihn nicht wirklich nicht das Amt gekostet, sondern es ist das, was du sagst, Steven, dass in der Union so ein Störgefühl da war und vor allem in der CSU, also den ganz konservativen Kreisen beider Schwesterparteien, war dieser Satz, führte zu Entsetzen. Wenn man mal überlegt, wie viel warmherzigen Zuspruch er von der muslimischen Gesellschaft bekommen hat, war das hat er einen ganz, ganz wichtigen Nerv getroffen. Er hat zu einer Zeit sie mit aufgenommen als Bundespräsident, wo manche Stimmung auch kippte und wo viele Ressentiments da waren. Und es war auch ein mutiger Satz. Und wenn die Union geschlossen dem gefolgt wäre, wäre für die Verständigung mit den sehr vielen Muslimen und dem hohen Anteil von Türken in Deutschland, glaube ich, viel Gutes passiert. Aber es ist dann doch sehr zerredet worden und auch ihm sind auch Aggressionen entgegengeschlagen. Und dann bröckelte die Unterstützung für ihn. Und dann war auch kaum noch jemand da, der ihm in seiner Not zu Hilfe kam.
Und die Union, es ist ja so ein bisschen, nicht ganz vergleichbar, aber die Union kämpft ja bis heute mit dem Satz. Ne? Wir erinnern uns an das neue Grundsatzprogramm,
genau,
wo Friedrich Merz dann wieder rumgeeiert hat. Und was war dann am Ende?
Es ging darum, ob
Muslime, die sich hier an die Regeln halten, gehören zu Deutschland.
Ja, genau.
Und also würdest du sagen, dass der Grundfehler eigentlich darin lag, dass Angela Merkel quasi jemanden in dieses Amt gehievt hat, der nicht so gestanden war, sagen wir mal, dass er sich komplett auf dieses Amt fokussieren konnte, sondern auch noch irgendwie ganz viele andere Baustellen in seinem Leben hatte? War das das Kernproblem?
Ich habe sie tatsächlich mal dazu gefragt in einem Kreis, ob sie sich für ihn entschieden hätte, wenn ihr klar gewesen wäre, mit welchen Problemen er eigentlich kommt. Und da hatte sie zu verstehen gegeben, nein, natürlich nicht. Jetzt muss man aber auch wieder daran denken, wie das damals gelaufen ist, aus welchen taktischen Gründen sie auch Christian Wulff wollte und nicht die nahm, die es schon sicher glaubte zu werden, nämlich Ursula von der Leyen, die dann auch sehr enttäuscht war. Es gab wohl ein Missverständnis. Sie hatte gedacht, Merkel habe ihr das angedeutet, dass sie die erste Frau in dem Amt werden könnte. Und dann hat sie sich für Christian Wulff entschieden. Sie bestreitet vehement, dass sie das gemacht hat, damit ein weiterer CDU-Ministerpräsident ihr nicht gefährlich werden könnte und die Meckerei der Generation der damaligen CDU-Ministerpräsidenten Roland Koch, Peter Müller und so weiter ihr zu gefährlich werden könnte. Auf jeden Fall gab es ja am Ende dann niemanden mehr in dem Amt, der da noch groß gemeckert hätte.
Platz 15.
Christina, du warst ja lange und kurz nach der Wende in Ostdeutschland für dpa im Einsatz. Das war
1991. Ja,
als Landes...
politische Kraft.
Korrespondentin.
Für die dpa, ja. Genau, in Magdeburg.
Ja, also du hast es quasi kurz nach der Wende da Ostdeutschland, ja, erlebt. Und der Satz ist ein sozusagen Ostsatz. Er stammt von Michail Gorbatschow, dem letzten Generalsekretär des ZK, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Und der sagte am 6. Oktober zu den Feierlichkeiten von 40 Jahre DDR, also kurz vor ihrem Ende 1989.
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.
Genau. Was fällt dir dazu ein?
Mir fällt die eigene Wahrnehmung damals ein, dass ich das so großartig fand. Ich wusste allerdings noch nicht genau, was er damit meint. Also was die Strafe sein wird und wie es dann kam, war ja einfach, hat mich überwältigt. Und der war für mich ein ganz großer Politiker, der mich zumindest erreicht hat, mich im Westen. Und ich war ja noch jung, muss man sagen, und hatte auch viele andere Dinge im Kopf. Aber dass da die Mauer fallen würde und dass er das maßgeblich mit ermöglicht hat, indem er eben keine Truppen geschickt hat. Das erfüllt mich mit absolutem Wohlgefühl.
Und zu diesem Satz, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, könnte man eine eigene Folge machen, weil das ist eine ganz wilde Geschichte. Er hat ihn nie so gesagt, dass es eine Tonaufnahme davon gibt, sondern es gibt irgendwie eine Legende darum, er hat was Ähnliches gesagt. Davon gibt es eine Tonaufnahme, die können wir mal kurz anhören.
Meinen Sie, dass die Situation jetzt in der DDR gefährlich ist?
Я не думаю.
Ich denke nicht.
Я думаю, опасности только подстерегают тех, кто не реагирует на жизнь.
Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren.
Er hat natürlich Russisch gesprochen, das ist das eine, das heißt, er muss es erstmal übersetzen. Dann gibt es diese Aufnahmen, er ist halt zum, wie ich schon gesagt habe, 40 Jahre DDR da in Ost-Berlin unterwegs, geht dann zu Westjournalisten, lässt die Ostjournalisten irgendwie stehen, da an der Neuen Wache nach einer Kranzniederlegung. Die fragen ihn alles Mögliche, also offenbar wollte er auch Signale senden, er war ja der große Reformer im eigenen Land. Und dann sagt er halt diesen kryptischen Satz, so als Andeutung, Honecker, guck mal lieber ein bisschen, wie ich das mache, Tauwetter und so weiter. Honecker wollte das ja nicht. Und dann später im Vier-Augen-Gespräch, da sagt Gorbatschow später, habe er das dann so gesagt. Wer zu spät kommt, der bestraft das Leben. Und in die Öffentlichkeit ist das gekommen, weil sein Sprecher immer so ein bisschen die Agenturjournalisten, die davor rumgelungert haben, gefüttert haben. Aber auch er hat Russisch gesprochen. Auch da war eine Übersetzerin dazwischen. Aber bevor wir jetzt lange darüber reden, wie das wohl gewesen ist, fragen wir einfach den Mann, der den Satz damals in seinen Notizblock geschrieben und damit ehrlicherweise so ein bisschen erfunden hat. Er war später Chefredakteur der Pforzheimer Zeitung, davor Mitglied der Chefredaktion der Frankfurter Rundschau und davor eben auch 1989 bei der Nachrichtenagentur AP. Und da war er 1989 Ostberlin-Korrespondent. Herzlich willkommen, Jürgen Mettgemeier.
Also es war tatsächlich so, wir hatten hin und wieder Kontakt mit Gerasimov, also dem Sprecher, und er und eine Dolmetscherin haben dann uns immer wieder gebrieft. Das war dann so, dass ich dann sowas Ähnliches verstanden hatte. Ich habe es so zusammengefasst, weil die das auf Englisch gesagt hat. Und ich weiß noch, wie der Kollege Schöttes mich gefragt hat, was hat er gesagt, also im Ruhrpott-Slang sozusagen. Und da habe ich dann gesagt, schreib einfach, wer zu spät kommt, bestraft das Leben. Den Satz hat aber niemand geschrieben. Ich habe das als Einziger geschrieben damals. Ich habe ein Feature geschrieben und der Titel war eben, wer zu spät kommt, bestraft das Leben. Und habe das dann eben auch eingeordnet. Und dieser Satz, der ist mir 15 Jahre später wieder untergekommen, als nämlich der Spiegel bei mir anrief und mich fragte, woher ich den Satz hätte. Weil die hatten ein Interview mit Gorbatschow gemacht und Gorbatschow hat den Spiegel gefragt, woher dieser Satz stammt. Und da schließt sich der Kreis. Dann habe ich eben das erzählt mit die englische Übersetzung. Für mich war dann eben, wer zu spät kommt, der bestraft das Leben. Man muss ja immer so ein bisschen die Dinge zuspitzen und auf den Punkt bringen. Das wissen wir als Journalist ja genauso gut wie.
Platz 14. Wir machen gleich weiter mit Platz 14 und einem weiteren großen Zwei-Wort-Satz, muss man in diesem Fall sagen. Ish over.
Ja, Wolfgang Schäuble, wenn die Griechenland-Krise nicht bis Mitternacht gelöst wird und die Börsen dann am nächsten Tag zusammenbrechen werden, dann ist Schluss. Wenn ich das jetzt richtig...
Ja, du erinnerst es genau richtig.
Am 28. 24 Uhr ist over.
So geht der ganze Satz und es ging da um ein auslaufendes Hilfsprogramm für Griechenland. Gefallen ist das 2015 und da ging die Griechenland-Krise schon seit 5 Jahren. Ja. Das vergisst man ja im Nachhinein auch, wie lange das war. Und es gab immer wieder ja ein Rettungsprogramm, neues Rettungsprogramm, neues Rettungsprogramm. Die waren immer wieder verknüpft mit neuen Auflagen. Troika war ja das Wort, ne, die da die Fesseln und die Folterinstrumente für die Griechen ausgepackt haben. Da sind reihenweise Regierungen gestürzt und am Ende war dann Alexis Tsipras in Griechenland ja an der Macht, der Konterpart quasi von Angela Merkel und Yannis Varoufakis, der Konterpart von Wolfgang Schäuble. Das waren die 4, die da miteinander öffentlich gerungen haben. Und ja, es war irgendwie auch klar, Schäuble und Merkel haben in eine andere Richtung gezogen. Also im Finanzministerium hat man
untereinander.
Ja, im Finanzministerium hat man deutlich mit dem sogenannten Grexit damals spekuliert.
Genau, das wäre ohne weitere Hilfsprogramme nötig gewesen, weil die einfach ihre Staatskosten nicht mehr hätten tragen können. Die hätten quasi zurück zur alten Währung.
Es war klar, wenn man sich nicht auf ein neues Hilfsprogramm einigt, dann muss man irgendwie zumindest, dann gab es noch so Debatten der Südeuro oder Griechenland geht in so einen Freeze-Zustand. Da gab es so diverse Modelle, die da alle irgendwie diskutiert wurden. Aber klar war irgendwie, dann müssten sie aus der Währungsgemeinschaft zumindest mal für eine ganze Weile raus.
Und warum war dann nicht over? Wie haben sie es geschafft?
Weil es in 36 Stunden, die ich übrigens ohne Schlaf da im Gipfelgebäude saß, dann geschafft worden war, eine Einigung zu erzielen. Und bevor die Börsen, ich glaube, eben in Übersee jeweils öffneten, das Signal klar war, Griechenland bleibt im Euro, es wird dieses Hilfspaket geben mit dramatischen Auflagen für Griechenland, wo man gesagt hat, man hat die quasi in die Knie gezwungen, aber im Nachhinein würde ich sagen, es war auf jeden Fall richtig, dass Griechenland im Euro geblieben ist. Es gab dann diesen Durchbruch in der Nacht, das Signal war gesetzt, die Börsen stürzten nicht ab und damit war auch nicht over, sondern es ging etwas Neues los.
Das war 2015. Das ist das Jahr, was wir als das große Flüchtlingskrisenjahr in Erinnerung haben. Quasi im Sommer kam dann die nächste Krise angeschwappt.
Ja, und es war aber schon bei dem Gipfel ist schon gesagt worden, die ganz große Krise bahnt sich gerade an. Da waren gerade ich glaube, es waren 400 Flüchtlinge, die im Mittelmeer ertrunken waren. Und was so eine Notiz war, auch am Rande des Gipfels, wo einige gesagt haben, wir müssen da was tun und andere gesagt haben, wir haben hier gerade die Griechenland-Krise zu bewältigen und dann kam eben eine Krise nach dem anderen, aber es wurde nicht parallel gesehen, was da gerade schief geht.
Platz 13.
Krise ist das Stichwort auch für Platz 13. Noch 3 Plätze in dieser Top 20 und der Platz 13 stammt von Jens Spahn aus einer anderen Krise, nicht mal der jüngsten.
Wir werden uns die Fehler verzeihen müssen.
Ja, wir werden einander viel verzeihen müssen.
Ja, ja.
Er hat das gesagt in einer Fragestunde im Bundestag, kurz vor dem ersten Lockdown im April 2020, Ende April 2020. Gesine Lötsch von der Linken hatte ihn was gefragt, er hat ihm einen Fehler vorgeworfen. Das war ja lange vor Impfung oder sonst was und eben auch vor Lockdown und so, vor Kontaktsperren. Und sie wirft ihm irgendwas vor und er sagt,
das will ich auch grundsätzlich zu anderen Debatten, einfach auch gerade zur Maske und anderem sagen, dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten. Weil wir noch nie, Sie mögen lachen, ich will es trotzdem mal sagen, noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik und vielleicht auch darüber hinaus in so kurzer Zeit mit dem Wissen, das verfügbar ist und mit all den Unwägbarkeiten, die da sind, so tiefgreifende Entscheidungen haben getroffen werden müssen. Das hat es so noch nicht gegeben. Und ich bin mir sicher, jenseits von Politik wird auch für Gesellschaft, selbst für Virologen und Wissenschaftler, eine Phase kommen, wo wir alle feststellen werden im Nachhinein, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle falsch gelegen hat oder an der einen oder anderen Stelle Dinge dann nochmal korrigieren und nachsteuern muss.
Der Satz ist eigentlich niggeliger, wenn man sich den ganzen Auftritt anguckt, weil er nämlich sowas sagt wie, ich war immer schon neidisch auf die, die vorher immer schon alles gewusst haben. Ja. Also der Satz wirkt ja sehr weise. Wenn man sich den ganzen Redeausschnitt anguckt, ist es aber durchaus politisch ruppig, also wie da argumentiert wird.
Er ist ausgelacht worden in dem Moment für den Satz. Weil es natürlich ein bisschen so klingt wie, jetzt lassen wir erstmal meine Fehler machen.
Ja, vor allem, wenn man zu dem Zeitpunkt schon geahnt hätte, was es an Fehlern geben wird, dann hätte das, glaube ich, noch stärker gewirkt. Also, dass es so schlimm dann kommen würde, das war ja in dem Moment gar nicht vorauszusehen. Ich fand den Satz gut und ich finde, der gilt grundsätzlich im Leben. dass man in Krisenzeiten Fehler macht und dass man das im Nachhinein immer gut beurteilen kann, aber eben im Vorhinein nicht vermeiden kann.
Ja, Jens Spahn hat gleich ein ganzes Buch darüber geschrieben, wer ihm was zu verzeihen hat und wem er was zu verzeihen hat. Inzwischen rufen ja viele nach einer Aufarbeitung. Viele gucken dabei auch in Richtung der Virologen, die damals die Politik beraten haben. Also als bei uns Christian Drosten, der Chef-Virologe Deutschlands, damals zu Gast war, haben wir ihn auch mal danach gefragt. Der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn hat ja den berühmten Satz gesagt, wir werden einander viel verzeihen müssen. Herr Drosten, gibt es jemanden, den Sie um Verzeihung gebeten haben?
Nein, also ich sehe jetzt mich nicht in so einem Spannungsfeld. Ich glaube, da meint Herr Spahn durchaus Politiker. Ich habe keine politischen Entscheidungen, sagen wir mal, gefordert. Ich habe immer den wissenschaftlichen Hintergrund geliefert und ich denke, das war meine Aufgabe und der bin ich auch nachgekommen.
Platz 12.
Die meisten Deutschen hatten geglaubt, für die gute Sache des eigenen Landes zu kämpfen und auch zu leiden. Und nun sollte sich herausstellen, das alles war nicht nur vergeblich und sinnlos, sondern es hatte den unmenschlichen Zielen einer verbrecherischen Führung gedient. Und dennoch wurde von Tag zu Tag klarer, was es heute für alle gemeinsam zu sagen gilt. Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung.
Richard Weizsäcker, ein großer Bundespräsident, am 8. Mai 1985 zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa. Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung.
Und nicht der Niederlage, das war der große Unterschied.
Und ja. Der Satz gilt eigentlich bis heute als prägend für die deutsche Erinnerungskultur.
Außer für die AfD.
Ja, er war aber damals auch, habe ich gelesen, in der Vorbereitung innerhalb der Union hoch umstritten. Also da haben ja auch noch so Menschen wie Alfred Dregger und so eine Rolle gespielt und man ist auch innerhalb der Union wüst über Weizsäcker hergefallen dafür.
Weil bisschen wie der Islamsatz, nur dass der inzwischen Konsens ist, der 8. Mai.
Es gibt ja durchaus auch Leute, die sagen, dass viele der Positionen, die damals von Dregger und der Hessen-CDU vertreten worden sind, heute in die AfD gewandert sind. Aber stimmt der Satz?
Ja, der Satz stimmt absolut. Und damit hat er ja auch auf eine andere Weise eine Befreiung verursacht. Nämlich dieses von der Niederlage zu sprechen, dann ja auch immer sich da einzugraben. Wir haben irgendwas nicht besiegt oder geschafft, nämlich den vermeintlichen Gegner. Das, was wir ja nicht geschafft haben, was Deutschland nicht geschafft hat, war die Nazis zu besiegen. Und da dann von einer Befreiung zu sprechen und damit einen Ton zu setzen in der ganzen geschichtlichen Aufarbeitung, dass wir von Glück sagen können, dass das dann ein Ende hatte, dass uns die Welt danach geholfen hat, wieder hochzukommen, wieder aufzubauen und die Nazi-Vergangenheit wirklich zu bearbeiten und das als Befreiung zu bezeichnen, das war das richtige Signal in die Welt und auch die richtige Beurteilung für das Land, für mich absolut. Und wenn Alice Weidel diesen Satz zurücknimmt und von Niederlage spricht, dann fühle ich mich zurückkatapultiert in vielleicht 40er, 50er Zeiten, wo die am Krieg beteiligt waren, das so empfunden haben.
Der Einschnitt in der Beurteilung ist ja der Perspektivwechsel. Fühlst du dich zugehörig dem nationalsozialistischen Deutschland oder bist du von dem befreit worden und fühlst dich eben der Gegenseite zugehörig? Das hat natürlich auch so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen der Anfang dieses Mythos, ein Volk von Widerstandskämpfern. Jeder irgendwie hat dann gesagt, ja, in meiner Familie waren dann irgendwie alle Widerstandskämpfer. Das hat sich inzwischen auch wieder ein bisschen geändert. Ja. Es gibt ja viel auch familiäre Aufarbeitung inzwischen.
Ja, aber das ist die Kritik, die auch heute manchmal an dem Satz kommt, dass er es den Deutschen auch ein bisschen leicht macht, mit der Geschichte umzugehen. So nach dem Motto, wir sind ja besetzt worden von den Nationalsozialisten und dann befreit. Also sind wir irgendwie auch auf der Seite der Guten, dass er das so ein bisschen aus der historischen Schuld vielleicht rauslässt. Ich teile das nicht. Also ich finde den Satz, ich teile das wie Christina und finde den Satz super.
Aber ich
unterschreibe den, aber ich finde
es ist ein bisschen was dran. Und
ich finde es interessant.
Die DDR-Perspektive oder die Ostperspektive ist nochmal anders, weil die DDR hatte ja den Gründungsmythos, dass sie das gute Deutschland sind. Sozusagen die ganzen Alt-Nazis und die irgendwie schuld an dem ganzen Scheiß waren, die sind ja eh im Westen und wir sind das kommunistische Deutschland. Und als Weizsäcker das gesagt hat, hat man in der DDR gesagt, ja, das ist ja für uns schon seit 1949 klar. Ja?
Es gibt doch eine ganz lustige Anekdote zu dem Satz, und zwar der damalige Sprecher von Weizsäcker, Friedbert Pflüger, also auch ein bekannter CDU-Politiker, deswegen lacht Christina gerade, der hat mal zu Protokoll gegeben, also ursprünglich habe Weizsäcker in dem Redeentwurf auch noch die Begnadigung des damals in Berlin noch im Knast sitzenden Hitler-Stellvertreters Rudolf Hess fordern wollen. Und da habe er ihn mit Mühe von abgebracht.
Da hat Herr Pflüger ausnahmsweise mal was Gutes hingekriegt.
Offenbar. Das hätte es leicht überschattet.
Aber das hätte die Rede möglicherweise in einem anderen Kontext erscheinen lassen.
Wenn es stimmt.
Platz 11. So, und da habe ich hier ein bisschen was vorbereitet. Dann soll ich jetzt mal, pass auf, ich mache einfach mal den Ton an.
Frau Dunz. Christina Dunz, Deutsche Presseagentur. Herr Präsident, was macht Ihnen eigentlich, warum macht Ihnen eigentlich Pressevielfalt so große Angst, dass Sie so oft von Fake News sprechen und selbst Dinge behaupten, die dann nicht belegt werden können, wie die Äußerung, Obama habe Sie abhören lassen?
Du, nice friendly reporter.
Klar, genau. Also, Christina hat es längst erkannt, das ist die Pressekonferenz von Angela Merkel und Donald Trump. Und sie selbst ist da ins Schlaglicht der Öffentlichkeit gerutscht oder getreten, weil sie zwei Fragen oder mehrere Fragen an die beiden gestellt hat. Und die eine war so simpel wie entlarvend für Trump. Also, warum erzählen Sie ständig Sachen, von denen Sie wissen, dass sie nicht stimmen, kurz gesagt? Und Trump hat das sehr wohl erkannt und hat gesagt, okay, das ist ja ein nice friendly report. Ja, aber der Satz, der sich platziert hat auf Platz 11, stammt nicht aus dieser Pressekonferenz, sondern er stammt aus einem hinter den Kulissen gefilmten Band aus einer Zeit lange bevor Donald Trump Präsidentschaftskandidat geworden ist, was aber in dem ersten Wahlkampf gegen Hillary Clinton an die Öffentlichkeit gespült wurde. Und die Kurzfassung lautet: Grab them by the pussy, you can do anything.
You can do anything.
Whatever you want.
Grab them by the pussy. I can do anything.
Das wusstest du ja, dass er so einen Satz mal gesagt hat, als du ihm diese Frage da gestellt hast.
Ja, also bei Trump war das sofort ein Riesenunterschied zu Barack Obama. Wenn man da eine Frage gestellt hatte, war man immer total konzentriert, weil man dachte, wenn der mal zurückfragt und nochmal was genau wissen will. Und der hat ja immer so geantwortet, dass dabei Nachrichten rauskamen. Und bei Trump fehlte mir völlig der Respekt, weil ich gedacht habe, da steht einer, der erzählt so viel Scheißdreck und der ist jetzt Präsident der USA und dem muss ich jetzt eine vernünftige Frage stellen. Und deswegen hatte ich diesen Protektionismus angesprochen und dann eben diese Fake News Frage. Und das, was mir hängen geblieben ist, dass da ein Mann steht, den man nicht wirklich ernst nehmen möchte, der aber so gefährlich ist, dass man ihn ernst nehmen muss. Und dass für mich ein großer Kummer besteht, dass dieser Mann die schlimmsten Dinge erzählt, dass er sich über Menschen mit Behinderung lustig macht, dass er Minderheiten beschimpft, dass er Grönland kaufen will und Dänemark beschimpft, warum das nicht geht. Der erzählt so Unglaubliches, dass wir das in eine Kategorie, wir Medien in eine Kategorie speisen. Ja, ist halt Trump. Und ich kann nur hoffen, dass Trump so behandelt wird, wie wir andere Politiker auch behandeln, nämlich mit der Konzentration auf den Inhalt, was er sagt und den Satz, den du vorgelesen hast. Was soll ich dazu sagen?
Das deutet ja dummerweise darauf hin, dass diese Hoffnung von dir sich nicht erfüllen wird und sich ja auch nicht erfüllt hat, muss man sagen. Ja. Vielleicht nochmal einmal kurz zurück zu diesem Satz. Das ist aufgezeichnet worden am Rande einer Serie. Access Hollywood hieß das, eine Sendung, die hat NBC Universal damals gemacht. Und Trump hat sich damals mit dem Fernsehmoderator Billy Bush im September 2005 in einem Bus befunden und da lief die Aufnahme schon, das hat er nicht gewusst und die beiden haben über Frauen geredet, die sie irgendwie antichambrieren wollten und dann darüber über Strategien diskutiert, wie man das irgendwie hinkriegen könnte und daraufhin sagt Trump dann also zu diesem Bush, ich warte nicht mal, wenn du da bist, dann kannst du sowieso alles machen, kannst du alles machen, kannst den zwischen die Beine fassen, was immer du willst, so sinngemäß. Und das Ding ist halt eine Woche, einen Monat vor der Präsidentschaftswahl 2016 ans Licht der Öffentlichkeit gekommen.
Ja, geschadet hat ziemlich.
Genau, und ich erinnere mich noch an die ganzen Kommentare. Jetzt implodiert seine Kampagne.
Ja, ja.
Jetzt ist alles vorbei. Die konservative Wählerschaft, die Hausfrauen in den Vororten, die sagen alle, den Typen wähle ich nicht. Und das Interessante, was ich finde, ist, damals hat er sich noch entschuldigt im Wahlkampf. 2023, vor einem Jahr, ist er auf diesen Satz nochmal angesprochen worden in einem Gerichtssaal in New York. Da geht es um den Vergewaltigungsprozess, da geht es um um die US-Autorin John Carroll, die ihm vorgeworfen hat, sie Mitte der 90er Jahre in der Umkleidekabine eines Luxuskaufhauses in Manhattan vergewaltigt zu haben. Ist leider verjährt, die ganze Geschichte, aber da gab es einen Zivilprozess jetzt, eine Verleumdungsklage hat er verloren, musste Millionen bezahlen als Strafe. Und da wurde ihm das nochmal vorgespielt als sein Frauenbild und da hat die Richterin ihn gefragt, was er dazu sagt, ob er das so sieht bei Frauen und dann sagt er den Satz, historisch gesehen stimmt das bei Stars, also dass man machen kann, was man will, inklusive zwischen die Beine greifen. Wenn man sich die letzten Millionen Jahre anschaut, war das wohl größtenteils der Fall. Nicht immer, aber weitgehend. Leider oder zum Glück.
Ja, ich könnte kotzen.
Und das ist das
ja,
ist der Mann.
Tut mir leid. Ja, das ist auch genau das Niveau. Und deswegen, das ist eines, also es geht sowieso nicht, meiner Ansicht nach. Also wenn mir das jetzt ein Kollege sagen würde, würde ich ja genauso reagieren. Aber wenn man überlegt, dass das der mächtigste Mann der Welt war und vielleicht wieder werden wird, dann wird es sehr schwierig, ihm auf seiner Ebene zu begegnen, weil wir dafür sehr tief hinabsteigen müssten, um ihn damit zu konfrontieren. Und damit vergiften wir natürlich auch insgesamt die Stimmung. Im Land und oder in den USA ist es ja ähnlich und es ist dem schwer beizukommen, wenn einer sich alles erlauben kann, sagen kann und trotzdem diese Unterstützung von Wählern eventuell haben wird.
Es ist ja auch ein bisschen das Bild, was viele Amerikaner, vor allen Dingen die Trump-Anhänger, sich von ihrem Land erhoffen. Das Land, was sich alles rausnehmen kann, das Land, was unverwundbar ist, das Land, das vor allen Dingen durch Stärke dominiert und das nicht auf Kooperation angewiesen ist. Und vielleicht auch deswegen hat der Satiriker Jan Böhmermann den alten Grab Them by the Pussy-Satz genommen und daraus einen satirischen Song gemacht, in dem er sozusagen das ganz Amerika in den Mund legt und das läuft im Hintergrund noch ein bisschen. Ja, wir nutzen das, um uns ein bisschen aufzulockern nach der Frustration über solche Sätze. Und wir sagen Ihnen da draußen danke fürs Zuhören. Kommen Sie nächste Woche wieder. Und wir sagen vor allen Dingen tausend Dank fürs Mitmachen, Christina Dunz.
Es war mir eine Freude.
Dankeschön.
Move on him like a bitch.